ARD Sounds.
Ralf, warum bist du so nervös?
Eva, das ist kein Spaß. Es geht hier ums nackte Überleben.
Bei unserem heutigen Battle, meinst du? Ich verstehe die Panik irgendwie gerade nicht. Wovor hast du denn so große Angst?
Weißt du nicht, wer sich an Bord geschlichen hat?
Wovon redest du?
Mother hat den Notruf ausgelöst. Das kann nur eins bedeuten. Aliens an Bord!
Okay, Mother? Aliens? Ich komme hier gar nicht mehr hinterher.
Eva, schnell, mach den Flammenwerfer klar. Und die Luken dicht. Jede Sekunde zählt.
Okay, Ralf. Wir beruhigen uns jetzt erstmal und holen uns richtige Alien-Nerd-Unterstützung dazu, okay?
Ja, das ist sehr gut. Wir haben Nerd-Support da und das beruhigt mich sehr. Was für ein Glück.
Und damit herzlich willkommen in ARD Sounds und bei Battle of the Nerds.
Battle of the Nerds mit Eva Schulz und Ralf Kaspers. Das Duell der Wannabe-Ripleys. In dieser Folge wollen die beiden zu absoluten Alien-Nerds werden. Und das, obwohl sie noch gar keine Ahnung haben. Zum Glück haben Eva und Ralf zwei echte Nerds an ihrer Seite. Nur sie können unsere planlosen Hosts zu ultimativen Champions machen. Und natürlich kann es am Ende nur einen oder eine geben. Wer kann die monströse Alien-Königin und ihre außerirdische Brut in die Schranken weisen? Und wen schnappt sich der garstige Xenomorph-Chestburster? Was am Ende nur eins bedeuten kann. Autsch! Wer gewinnt den Battle of the Nerds?
Hallo, mein Name ist Nils Wokeberg. Ich bin heute euer Show-Moderator und natürlich Show-Notar. Liebe HörerInnen, wir sind mal wieder im Weltall unterwegs. Auf einem Raumschiff, genauer gesagt, der Nerd-Nostromo. Und wir treffen heute auf ein paar richtig ätzende und saugefährliche Wesen. Wir tauchen nämlich ein in das Film- und Serienuniversum von Alien. Und dazu mal ein ganz fixer Überblick, paar Funfacts am Anfang. Der erste Alien-Film kam 1979 in die Kinos unter der Regie von Ridley Scott. Den kennen viele von euch sicher als Regisseur von Blade Runner oder Gladiator und viel mehr. Und der Film hat damals einen Spagat zwischen Horror und Science-Fiction geschlagen und war wirklich stilprägend. Die furchteinflößenden Alien-Kreaturen aus dem Film basieren übrigens auf den Zeichnungen eines Schweizer Künstlers namens H.R. Giger. Könnt ihr euch mal angucken, was der gemacht hat, ist wirklich immer sehr, sehr gruselig. Und mit dem großen Erfolg des ersten Alien-Films war dann natürlich noch lange nicht Schluss. Die Alien-Geschichte wurde zahlreich fortgeführt. Es gibt offiziell 7 Alien-Filme. Nach dem ersten, 1979, gab es noch 3 Fortführungen, dann 3 Spin-Offs bzw. Prequels und zuletzt kam 2024 Alien Romulus raus. 2025 ist außerdem gerade erst frisch die Serie Alien Earth erschien, auch ein Prequel der ursprünglichen Reihe. Okay, und dann, um ganz genau zu sein, gab es auch noch 2 Crossover-Filme mit den Predator-Filmen. Aber um die soll es ja heute nicht gehen. Wir haben uns der reinen Lehre verschrieben und haben mit der reinen Alien-Reihe wirklich schon genug vor der Brust, oder sollte ich besser sagen, in der Brust. Kleiner Insider an der Stelle, den nur Eva an diesem Tisch nicht versteht. Also, das ist die Sphäre, in die wir uns, die wir uns heute begeben. Und liebe Nerds und liebe Nerds-to-be, ich sehe auch schon, ihr seid alle angeschnallt. Das ist sehr gut. Dann verlese ich noch einmal das Protokoll, dem wir hier auf unserem Nerd-Raumschiff folgen. Also, in 3 Runden müsst ihr, Eva und Ralf, von euren Nerd-Coaches so viel Wissen wie möglich aufsaugen. Ihr habt jedes Mal in unterschiedlichen Konstellationen die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen, aber die sind natürlich begrenzt. Und im Finale müsst ihr dann beweisen, ob ihr der Herausforderung gewachsen seid, eine Space-Mission mit außerirdischer Beteiligung anzutreten.
Also wie so eine Art Bootcamp, die Folge. Und danach werden wir den Flug ins All überstehen, hoffentlich.
Ja, das klingt doch gut. Sozusagen, aber freut euch nicht zu früh. Bei der außerirdischen Beteiligung reden wir jetzt nicht von E.T. oder ALF oder sowas Harmlosen. Ganz im Gegenteil sogar. Das wird richtig harte Arbeit. Und damit begrüßen wir unsere heutigen Studiogäste, ohne die ihr diese Mission nämlich überhaupt nicht antreten könntet. 2 echte Alien-Experten. Wir sind glücklich, dass sie hier sind. Ein tosender Applaus für Lisa Oppermann und Alexander Acker.
Danke für die Einladung.
Vielen, hallo. Vielen Dank. Hallo. Freut mich.
Alex, wie schön, dass du hier bist. Ich freue mich total. Und vielen Dank, dass ich sozusagen bei dir in die Horrorlehre gehen kann oder in die Science-Fiction-Lehre. Es ist ja beides.
Es ist beides, ja.
Und das ist ja das Tolle. Wie bist du auf Alien gekommen? Also was hat dich zu diesem Wesen gebracht?
Das ist ganz interessant. Eigentlich bin ich schon immer im Horrorbereich gewesen. Also ich war schon immer ein großer Horrorfan. Alien hatte mich aber lange, lange Zeit überhaupt nicht interessiert. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Star Wars oder Star Trek oder Voyager oder wie es alles heißt. Und ich dachte damals, dass Alien so ungefähr das Gleiche ist. Als wir 1997 im Florida-Urlaub waren, also schon ein paar Tage her, da lief dann abends Alien 1 im Fernsehen.
Was ja toll ist, 97 ist umgedreht 79.
Ja, genau. Ein Zeichen, ja, richtig.
Ja.
Ja, aber ich habe den Film mit meinem Bruder damals geguckt und dachte, ach, das ist dieser Alien-Film. Und wir waren total begeistert. Ne? Also Englisch hatten wir doch gar nicht im Kopf, nichts verstanden. Aber was wir gesehen haben, war so klasse, dass wir gesagt haben, wenn wir zu Hause sind, dann müssen wir uns die Filme alle ausleihen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also den ersten nochmal geliehen, dann auf Deutsch geguckt. Das war ja natürlich noch eine uralte, verramschte VHS logischerweise. Und dann noch den zweiten Teil und den dritten Teil. Mehr gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich war halt einfach absolut begeistert. Ja, und seitdem ist Alien halt auch wirklich absolut Kult bei mir.
Was hat dich daran so begeistert?
Ah, weißt du das noch? Also die Atmosphäre natürlich. Ne? Die Horrorfilme der damaligen Zeit sind ja ganz anders erzählt als heute. Wenn man mal Der Exorzist, das Omen nimmt und wie gesagt auch Alien und Landhaus der Toten Seelen zum Beispiel. Das sind alles so Horrorklassiker von damals, die natürlich sehr, sehr langsam erzählt werden. Und das macht den Horror halt auch aus. Heute hat man das Gefühl, der Film muss nach irgendwie 6 Minuten spannend oder gruselig werden, sonst schalten die Leute ab. Und das ist halt damals gar nicht so gewesen. Und das ist halt einfach eine unerreichte Atmosphäre bis heute, die ich sehr zu schätzen weiß.
Du bist ja auch beim Podcast Let's Talk About Horror, Alex.
Richtig, genau.
Und das ist natürlich wichtig zu erwähnen. Wir haben ja wirklich Koryphäen hier sitzen, die nicht einfach nur so vorbeikommen. Und nee, ihr redet ja wirklich auch regelmäßig über genau solche Sachen. Ich bin total gespannt. Ich habe die Filme auch gesehen, aber, also die ersten 3 zumindest. Aber wenn ich so meinen Wissensstand einschätzen müsste, ich glaube, ich gucke Eva gerade an.
Inspiriert es dich?
Ja, es inspiriert mich. Aber es ist wahrscheinlich, komme ich nicht über eine 3 raus, ehrlich gesagt. Insofern bin ich total froh, dass du hier bist.
Vielen Dank.
Und mich unterstützen kannst und begleiten kannst auf unserem Weg durch die dunklen Eiergarten.
Schön gesagt.
Also ich muss gestehen, ich bin auch von der 3 noch weit weg, Lisa. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Aber ich habe wirklich, also ich, Horror ist ein Genre, um das ich einen weiten Bogen mache, weil ich bin so eine Schisserin. Ich sag's, wie es ist. Ich hätte einfach Schiss, dann, das würde mich Tage und Wochen lang wahrscheinlich nicht loslassen. Deswegen bin ich ganz glücklich, dass wir hier im geschützten Raum des Battle of the Nerd Studios darüber sprechen. Und dann habe ich auch richtig Bock drauf und freue mich besonders, Lisa, dass wir das zusammen machen. Also schön, dass du auch hier bist.
Ja, ich freue mich auch.
Du bist Teil des Podcast Die Quadrataugen, da sprecht ihr im Grunde über alles, was gerade in der Film- und Serienwelt passiert.
Genau.
Und das Alien-Franchise war bei euch auch schon Thema, habe ich erfahren.
Genau, wir haben sowohl über die Serie gesprochen, wir haben auch mal eine Folge über, glaube ich sogar, die kompletten Filme auch gemacht irgendwann. Und das ist ganz witzig, dass du sagst, dass du im Horror einen weiten Bogen machst, weil ich mache normalerweise im Horror auch einen weiten Bogen. Mhm. Ach, also gut. Ich kann tatsächlich ganz wenige Horrorfilme gucken, beziehungsweise ich könnte wahrscheinlich sogar mehr gucken, aber ich traue mich halt auch immer nicht so richtig. Und Alien, die Alien-Reihe war eigentlich so das, was mich eigentlich so ein bisschen in die Richtung Horror sogar bewegt hat, weil ich eben so ein riesiger Science-Fiction-Fan bin. Mhm. Ich liebe alles mit Science-Fiction, ich liebe alles, was mit Weltraum ist. Gerade war ja auch die Artemis 2-Mission zum Mond. Ich habe da den Livestream an und habe halt immer so mitbekommen, dass es eben auch diese Alien-Filme gibt. Und dann wurde halt immer gesagt, so ja, das ist aber Sci-Fi-Horror. Und ich so, Horror, das klingt nicht Lisa-freundlich. Ich weiß nicht, ob ich das gucken kann. Und dann habe ich mich irgendwann getraut mit einer Freundin und habe zusammen dann halt alle Filme mit ihr geschaut und habe dann festgestellt, oh, ich finde es irgendwie ziemlich geil und ich finde es auch gar nicht so gruselig und es macht super Spaß und seitdem bin ich halt auch riesiger Alien-Fan.
Was war denn dein erster Eindruck damals und wie bist du dann mit diesem Grusel, auch wenn du sagst, der war jetzt gar nicht so doll, aber wie bist du umgegangen damit?
Mein erster Eindruck war eigentlich auch so ein bisschen das, was Alex auch gerade schon gesagt hatte, dass es halt vor allem die ersten Filme so unglaublich atmosphärisch inszeniert sind. Es ist eher so atmosphärischer Horror oder eigentlich auch so ein bisschen klassisch, vor allem im ersten Film ist es ja so ein bisschen wie so ein, ja im Prinzip wie so ein Spukhaus oder so ein Gruselhaus, außer dass es halt ein Raumschiff ist. Und ja, wie bin ich mit dem Horror umgegangen? Ich glaube, am Anfang habe ich schon mich so ein bisschen hinter der Decke versteckt und ja, ein bisschen hinter dem Kissen versteckt, bis ich dann festgestellt habe, ah nee, vielleicht kannst du gerade doch ein bisschen mehr ab, als du eigentlich denkst. Und irgendwann, muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mich auch ein bisschen daran gewöhnt, dass da irgendwie das Alien da alle Leute abmurkst. Ich glaube, ich bin da irgendwie, weiß ich nicht,
hat am Leben gewonnen.
Ja, bin nämlich ein bisschen abgehärtet dann irgendwann.
Okay, jetzt bin ich dann doch gespannt und freue mich sehr, ja, dich an meiner Seite zu wissen.
Ich mich auch.
Wir sehen schon relativ ungleicher Wissensstand zwischen Ralf und Eva in dem Fall, habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, wir legen mal los einfach mit Runde 1.
Runde 1. Speed Recap.
So. Wir starten direkt rein. Seid ihr bereit für Runde 1?
Ja.
Absolut. Ich habe lang geschlafen, Ralf, und bin topfit. Ich habe eben noch so ein paar Nüsse gegessen. Ich habe inzwischen so ein Arsenal von Sachen, die mich stärken und stählen für dieses Format.
Okay, ich habe 5 Espresso getrunken.
Okay. Sei froh, dass ich nicht 5 Espresso getrunken habe. Darauf reagiere ich nämlich nicht so gut.
Es läuft folgendermaßen ab, liebe Nerds. Wir werden euch gleich eine Frage stellen nach einer zentralen Geschichte aus den Alien-Filmen. Und ihr müsst es so gut und so detailliert wie möglich erzählen. Ihr habt dafür dann 120 Sekunden Zeit. Und im Anschluss dürfen eure Nerd-to-be, eure Nerds-to-be euch dann noch Rückfragen stellen, jeweils 3 Rückfragen. Und damit ihr aber nicht irgendwie wisst, wie der Wissensstand von den anderen ist, müssen wir natürlich ein Team rausschicken. Das erste Team, das heute bei uns bleibt, ist das Team Eva. Das heißt, Ralf und Alex, ihr müsstet mal kurz aus dem Studio raus.
Ja, alles klar.
So, Ralf und Alex müssen jetzt einmal in ihre Koje, oder wie heißt das in so einem Raumschiff?
Ja, Koje.
Koje. Ja. Und wir, liebe Lisa, starten in Runde 1. Und zwar wüsste ich gerne von dir die Geschichte von Ellen Ripley mit allen biografischen Details und Wendungen. Oh, hier gehen schon die Augenbrauen hoch. Du kannst dich noch mal kurz sammeln und ich weiß, ja, es ist wirklich nicht viel Zeit, aber du musst jetzt in den nächsten 120 Sekunden alles raushauen, was dir dazu einfällt.
Okay, bist du bereit? Such kurz meine innere Mitte.
Ja.
So.
Prima, dann sage ich jetzt, ready, nerd, go.
Ellen Ripley kommt in den ersten 3 Alien-Filmen vor, die gedreht worden sind. Und sie wird während Alien, also der Alien-Film von 1979, zur Protagonistin der Reihe. Sie ist die Protagonistin in Aliens, der Film, der danach kommt, und die Protagonistin von Alien 3. In Alien 3 stirbt sie allerdings auch, aber wird in Alien die Wiedergeburt, das ist der Film, der danach kommt, chronologisch, wie der Name schon andeuten lässt, wiedergeboren. Sie wird geklont, um genau zu sein. In Alien, also im allerersten Alien-Film, ist sie die dritte Offizierin der Nostromo. Sie und ihre Crew sind auf dem Weg zurück zur Erde in einem Schiff und sind so im Hyperschlaf, aber werden dann aufgeweckt vorzeitig, weil das Schiff ein Notsignal empfängt. Und das Notsignal geht von einem Mond aus, den sie dann untersuchen. Und Ripley bleibt da an Bord, aber ihre Crew sucht da so ein bisschen rum und die erforschen ein Raumschiff. Und in diesem Raumschiff finden sie etwas. Also es war eigentlich keine gute Idee, das zu erforschen, weil nämlich ein Crewmitglied, Kane, infiziert wird. Der bekommt einen sogenannten Facehugger auf den Kopf und die machen sich dann zurück ins Raumschiff und lassen dann quasi, Gott, ich habe ganz wenig Zeit, das alles zu erklären. Auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass ein Alien sich dadurch auf das Raumschiff begeben kann und nach die komplette Crew abmurkst, außer Ellen Ripley und den Schiffskater Jonesy, den sie noch rettet. Am Ende besiegt sie das Alien. Sie ist in einem 57-jährigen Kälteschlaf. Dann geht es weiter mit Aliens. Da erforscht sie auch wieder zusammen mit einer Crew von Space Marines, also quasi den Mond, wo sie am Anfang waren. Da gibt es dann mehrere Aliens, auch eine Alien-Königin. Es kommt eigentlich wieder dazu, dass eigentlich alle sterben, außer Ripley, Hicks, Bishop und Newt, so ein Kind, was sie noch finden. Dann in Alien 3 hat das aber alles nichts gebracht, weil wieder alle außer Ripley tot sind. Es ist ein bisschen das Gleiche. Sie sind auf einem Gefangenenplaneten diesmal, aber es ist auch so, dass es halt dort eben einen Xenomorph gibt. Und gleich muss ich ja noch mehr erzählen. Die Zeit ist zu Ende. Oh Gott, das ist viel zu wenig Zeit. Ich habe gerade mal so 5% von allem erzählt, was.
Aber ich glaube, so geht es allen in dieser Runde und du bist zumindest richtig gut im Schnellsprechen und hast enorm viel untergebracht.
Ja, ich habe so ein bisschen, bin auf Speedgeschwindigkeit geschaltet irgendwann.
Voll gut, ja, dann darfst du jetzt einmal kurz durchatmen, wenn ich mich wiederum sammle, weil mein Kopf geht natürlich auch gerade in alle Richtungen und ich muss jetzt überlegen, wie ich meine 3 Fragen nutze. Kannst du mir mal ein Bild vor meine Augen holen von Ellen Ripley und warum die immer überlebt?
Tja, also Ellen Ripley ist eigentlich im ersten Film ja eigentlich noch so ein ganz normales Crewmitglied, aber durch diese Geschehnisse und in dem allen, was sie eigentlich erlebt in dem ersten Alien-Film, ich glaube, das ist so das, was sie eigentlich so stark macht. Also sie musste halt, also so ein, dieses Alien, das ist halt super gruselig, super gefährlich, eigentlich gibt es gar keine Chance zu überleben, aber ich glaube, was sie dann schon im ersten Film ganz gut macht, ist, dass sie halt ja einerseits so ein bisschen reagiert, wie ich mindestens reagieren würde, und zwar so leicht panisch, auch weint, aber sie ist halt trotzdem gleichzeitig sehr gefasst. Sie denkt sehr logisch, sie weiß eigentlich, was die Vorschriften sind oder die Sachen sind, die sie quasi nutzen kann für sich, um das Alien zu besiegen. Sie kennt das Schiff super gut, weil sie eben diese Offizierin ist. Bei ihr ist so die Kombination von, dass sie einerseits sehr rational denkt, aber auch sehr emotional, und ich glaube, das festigt sie auch. Und ich glaube, sie hat auch einen sehr guten Überlebensinstinkt, also vor allem in den im zweiten Film und im dritten Film, da ist sie dann halt schon, also mit jedem Film wird sie im Prinzip eigentlich traumatisierter. Es ist so, also sie erlebt halt schreckliche Sachen, und ich glaube, da schaltet sie auch so ein bisschen auf Autopilot. Aber was noch ganz spannend ist, glaube ich, dass sie halt auch so immer so ein bisschen was findet in jedem Film, was sie so hält. Also so auf Figuren, auf die sie trifft. Zum Beispiel im zweiten Film hatte ich ja gerade erwähnt, es gibt Newt, das ist so ein Kind, das quasi als einzige von so einer Kolonie dort überlebt hat. Da sieht sie sich dann so ein bisschen auch in der Beschützerrolle. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der es so ein bisschen durchträgt, dass sie dann halt gleichzeitig aber auch noch so ein bisschen, also Verantwortung übernimmt im Prinzip.
Und also das, ich nehme jetzt mit, sie hat vor allem eine enorme mentale Stärke. Braucht sie auch physische Fähigkeiten, um sich so zu verteidigen?
Also es gibt eigentlich nicht so viel, was so mit körperlicher Stärke zusammenhängt, zumindest nicht in den ersten drei Filmen. Ich glaube, so eine gewisse Fitness, weil sie ziemlich viel rennen muss durchs Schiff. Im zweiten, in Aliens, da lernt sie also quasi, nachdem sie ja im ersten Film noch Offizierin war, ist sie im zweiten Film, sie wird da quasi von dem Offiziersgrad runtergenommen, weil es gibt eine Firma, die so hinter diesem Nostromo-Schiff steckt, das ist Weyland-Yutani. Und Weyland-Yutani, ja, ist eigentlich so ein bisschen so the big bad im Hintergrund. Auf die trifft sie dann, oder auf Vertreter von denen trifft sie in Aliens. Und die sind halt überhaupt nicht begeistert davon, was passiert ist, weil sie hatten mich in diesem Fluchtversuch im ersten Film, wo sie sich in Sicherheit gebracht hat, hat sie die Nostromo komplett in die Luft gesprengt. Das war teuer, das fanden die nicht gut. Genau, auf jeden Fall haben sie die da so ein bisschen, ja, gedowngradet, oder sie hat dann so einen neuen Job angefangen, wo sie in so einem Cargo-Bereich ist. Deswegen kann sie da auch Maschinen bedienen. Das kommt in Aliens vor allem, also kommt ihr zugute, weil sie da einen sogenannten Powerloader bedienen kann, mit dem sie dann so ein technisches, ist im Prinzip wie so ein Gabelstapler als Anzug, und damit kann sie dann eine Alien-Königin, ja, sich gegen die wehren sozusagen. Ja, ach so, und vielleicht im vierten Film, da konnte ich jetzt eben noch nicht so viel drüber erzählen, von dieser Hauptreihe Alien, die Wiedergeburt, da ist sie ein Klon. Also sie wird geklont aus Blut, das man von ihr findet, nachdem sie in Alien 3 gestorben ist. Und das Blut enthält sowohl menschliche DNA als auch Xenomorph-DNA. Und sie hat dadurch nochmal mehr Fähigkeiten. Also da hat sie mehr Stärke als vorher. Sie hat bessere Reflexe. Sie kann weiter springen, mit den Aliens kommunizieren. Also da hat sie noch mehr physische Stärke wirklich als vorher.
Was frage ich? Ich frage nochmal, was ist denn Xenomorph?
Ein Xenomorph, es ist sozusagen das Alien. Also es ist eigentlich die, oder naja, die Form des Aliens, die wir im ersten Alien-Film kennenlernen. Das ist einfach so, ich weiß nicht, ob man sagen kann, der wissenschaftliche Name, aber so der Name dieser Alien-Gattung. Ein Xenomorph ist so eine sehr längliche Gestalt, die in Teilen auch so ein bisschen menschlich wirkt. Also hat auch so, ja, ich nenne es mal Arme und Beine und so einen langen Schwanz, die es so als Waffe verwendet. Das Besondere ist eigentlich der Kopf des Aliens, oder jedenfalls von diesem Xenomorph in den ersten Teilen, ist es so ein länglicher Kopf, und der hat noch so einen inneren Kiefer. Also er kann seinen eigentlichen Kiefer so aufmachen, und dann kommt da so ein kleiner Mini-Kiefer raus. Er ist ein bisschen räudig eigentlich. kommt so ein Mini-Kiefer raus, und mit dem kann es auch so quasi so Attacken machen. Also da ist ganz viel Kraft hinter. Der Xenomorph hat so ein Exoskelett eigentlich, ist so sehr widerstandsfähig. Also die Haut kann man nur mit so ganz bestimmten Waffen eigentlich irgendwie, ja, irgendwie angreifen. Der Xenomorph hat so Angst vor Feuer, oder man kann ihn mit Feuer auf jeden Fall so zurückdrängen, oder mit sehr starker Kälte. Das würde auch gehen im Zweifelsfall. Das Alien oder der Xenomorph hat Säure als Blut. Das auch, ja, sehr unpraktisch, wenn man es besiegen will, weil wenn man halt jetzt so einen Schnitt reinsetzen würde, würde halt diese ganze Säure da rauskommen, und die ist so stark, also die brennt sich zum Beispiel in Alien 1 durch diverse Decks von diesem Raumschiff. Also das ist so das Konzentrat. Was kann man noch sagen? Die Struktur von dieser Art von Aliens ist so ein bisschen wie so ein Bienenvolk im Prinzip. Also es gibt eine Alien-Königin, Oh Gott, wie viel Zeit habe ich eigentlich, um dir das alles zu erzählen?
Ja, ich weiß halt, das fragt Nils sich auch
irgendwann,
gerade.
Irgendwann also, hacke ich rein.
Okay, also es gibt halt die Alien-Königin und die legt Eier und da gibt es halt so einen ganzen Fortpflanzungsprozess vom Alien, aber ich weiß nicht, ob es das jetzt sprengt. Aber
ja,
auf jeden
das war ja auch nicht gefragt, das war ja quasi nur nach dem
Ach, okay. Ich fand das jetzt alles sehr interessant.
Aber das weiß ich, aber trotzdem hast du sehr große Fragezeichen über dem Kopf, Eva.
Ja, aber ich bin ganz dankbar. Also Lisa, du hast deinem Nerd-Titel hier schon alle Ehre gemacht.
Ich hoffe
Danke
es.
Für so
ja,
viel
auf jeden Fall. Also das war eine sehr beeindruckende erste Runde. Vielen Dank, Lisa vor allem. Euch beide schicke ich jetzt raus und dann schickt mir gerne Ralf und Alex rein. Ralf und Alex, jetzt bin ich sehr gespannt, was ihr mit eurer Runde macht.
Also, der Sprung in die Untiefen des Weltalls, der steht jetzt an. Alex, wir sind dran. Und deine Aufgabe ist jetzt, mir die Geschichte von Ellen Ripley zu erzählen. Mit allen biografischen Details und Wendungen, die du kennst und die dir einfallen. Aber du hast natürlich auch nur 120 Sekunden Zeit. Und du wirst es auch hören am Timer. Lass dich davon nicht nervös machen. Du machst einfach dein Ding und erzählst und ich versuche alles aufzusaugen wie ein Schwamm. Bist du bereit?
Ja, ja. Okay, alles klar.
Gut, dann gebe ich das Kommando. Ready, Nerd, go.
Okay, also Ellen Ripley ist der dritte Offizier der Nostromo. Die Nostromo ist übrigens ein Frachtschiff mit Erz geladen auf dem Weg zurück zur Erde. Und Ellen Ripley ist auf dem Weg natürlich dahin, um auch ihre kleine Tochter wiederzusehen, die sie auf der Erde zurückgelassen hat. Allerdings, wir wissen ja, wie es leider ausgeht, ist es so, dass sie die ja nicht wiedersehen wird. Und diese Tochter wird auch nur im zweiten Teil dann erwähnt, der ja dann halt 57 Jahre nach dem ersten Teil spielt. Und dann ist ja natürlich klar, dass ihre Tochter dann leider schon nicht mehr am Leben ist, als sie dann 57 Jahre später dann im zweiten Teil wieder im All dann aufgefunden wird. Ja, was gibt's sonst noch so zu erzählen? Also die komplette Geschichte oder alles, was es so über sie zu wissen gibt. Okay, also es ist halt so, dass ja der zweite Teil, der dann ja genauso endet wie der erste Teil, dass sie sich ja wieder in den Kryoschlaf legen oder in Hypersleep, wie man es auch immer auch nennen möchte. Und es ist so, dass sie am zum dritten Teil ja dann auch auf einem Planeten landet, der ja nur für Gefangene ist, also ein Gefangenenplanet. Und an diesem Teil bringt sie sich am Ende des Films auch um. Das heißt also, dann hat sie einen Punkt erreicht, wo sie sagt, jetzt will sie auch nicht mehr, jetzt ist vorbei. Das sind also so die, denke ich mal, so die wichtigsten Punkte, die mir jetzt gerade so einfallen. Weil sonderlich viel über ihre Hintergrundgeschichte wird auch nicht erzählt in den Filmen. Zumindest fällt mir jetzt nicht sonderlich viel mehr ein. Das ist so, denke ich, ja, also ich glaube, das ist eigentlich alles, ja. Ja.
Punktlandung.
Vielen Dank.
Oh, ich hoffe, das war okay.
Für mich ja. Also, was ich ganz interessant fand, du hast jetzt so ein paar statistische Fakten von Ellen Ripley erzählt.
Ja.
Aber gar nichts darüber, was sie für eine Person ist. Also, was zeichnet sie aus?
Ach so, was zeichnet sie aus? Ja, also sie ist, wenn man den ersten Teil sich anguckt, eigentlich schon eine... Also so floskelmäßig gesagt, sie weiß, was sie will. Also sie kann sich schon durchsetzen. Das merkt man gerade im ersten Teil gegenüber Parker und Brett, der Ingenieur und der Techniker an Bord, die sie ständig auch auf gut Deutsch verarschen irgendwie. Das merkt man relativ deutlich, aber sie lässt das halt gar nicht zu. Sie ist auf jeden Fall, denke ich, gewissenhaft. Das gibt ja auch im ersten Teil den Moment, dass sie ja alle drei, also Lambert, Kane und Dallas, draußen gelassen hätte auf dem Planeten. Also sie hätte sie ja zurückgelassen, weil ja bei Kane ja ein Facehugger ist. Was wussten sie natürlich in dem Moment noch nicht, aber sie hat halt gesagt gehabt, okay, die kommen nicht an Bord, weil die Vorschriften sagen, solange wir nicht wissen, was da jetzt ist, da draußen darf es nicht mit ans Bord, weil das Board darf ja natürlich nicht, also das Schiff, sorry, darf ja nicht gefährdet werden, beziehungsweise die Besatzung. Und also sie ist, was das angeht, also auch dann schon knallhart.
Okay, jetzt muss ich nochmal so ein bisschen, weil es doch etwas länger her ist, dass ich die Filme gesehen habe.
Ja.
Kannst du nochmal kurz das war vom ersten Teil, glaube ich, erzählen, was da passiert ist und was mit diesen drei Leuten passiert ja. ist, weshalb Ripley sie nicht mehr an Bord kommen lassen
natürlich,
wollte.
Natürlich. Also es ist ja so, dass die ja dort landen mussten oder sollten, weil ja ein Notsignal aufgefangen wurde. Das hat ja Mutter, das Mutterschiff hat das ja empfangen und die ja dahin umgeleitet. Das war halt praktisch ein SOS-Signal. Und dann sind ja der Captain Dallas und die Navigatorin Lambert und der zweite Offizier Kane sind ja dann auf den Planeten gegangen und haben ja dann dieses seltsam aussehende Raumschiff entdeckt. Mit dieser übergroßen Kreatur, die in so einem Thron, gut, es ist eher so ein Steuerpult zu sitzen zu scheint. Und da findet Kane ja dann jetzt die ganzen Eier, die Onomorphs genannt werden. Also der Vorreiter des Xenomorphs logischerweise. Dieses Ei wartet praktisch wie so eine Zecke im Gras, nur darauf, dass sich jemand rüberbeugt, um dann aufzugehen und dem Facehugger ihm ins Gesicht zu springen. Und das ist halt bei Kane passiert. Dieser Facehugger ist sogar durch den Helm hindurch, also hat praktisch das Glas, kann man so sagen, also ja wirklich weggeätzt, um ja dann auf dem Gesicht von Kane zu landen. Der ist natürlich auch bewusstlos geworden. Und Lambert und Dallas haben ihn natürlich genommen und dann die ganzen, die sagen sogar 2 Kilometer im Film, dann zurückgeschleppt. Das sieht man natürlich nicht, die 2 Kilometer, aber das ist schon lange, gerade bei dem Wetter, was da herrscht auf dem Planeten. Und dann wollten die halt wieder rein. Macht auf. Und dann sagte dann halt Ripley, ja, ich höre euch, aber ich mache nicht auf. Was ist denn da mit Kane jetzt los? Und das ist ganz interessant, weil Dallas, der ja der Kapitän ist, der müsste da eigentlich vor Schriften ja kennen. Er müsste ja eigentlich wissen, dass sie es richtig macht. Aber er sagt auch, draußen mach gefälligst die Tür auf. Ash ist der Wissenschaftler und auch der Arzt an Bord. Wie wir später auch lernen, dann der Android. Da weiß die Crew nicht, dass er ein Android ist. Der lässt dann die Leute rein. Und das macht er dann halt, also er widersetzt sich dann dem Befehl von Ripley. Er macht einfach die Tür manuell auf, anstatt dass Ripley halt einen Knopf drückt oben an der Brücke. Und das ist halt die Geschichte dazu.
Ist Ash, dieser Android,
Schrägstrich
Arzt.
Das war die dritte Frage. Das war die dritte Frage.
Was? Ich habe keine dritte Frage
gestellt. Ist Ash der Android?
Nein. Ist Ash, der Android?
Fragezeichen.
Nein.
Ach so, die Frage ging noch weiter.
Das war ein Relativsatz. Hat Alex doch gerade gesagt, dass er Android ist.
Ja, genau, das habe ich gesagt.
Was ich wissen wollte, ist Ash, der Android, ist der insofern fremdgesteuert, dass er diese Mission sabotiert? Also gibt es da so eine Hidden Agenda?
Korrekt. Also es ist von Anfang an, ist diese ganze Aktion auf diesem Planet zu landen, was der Crew ja als SOS-Signal erzählt wird, ist schon von Anfang an geplant gewesen. Also diese Crew, die dort auf der Nostromo ist, um irgendwie 1 Million Pfund Erz zu transportieren auf die Erde, das ist so die Hintergrundgeschichte, war von Anfang an geplant, dass die auf diesem Planeten landen werden, weil die Firma Weyland-Yutani nämlich von diesen, das weiß ich aber jetzt nicht genau wie, aber von diesen Aliens oder von dieser Lebensform Wind bekommen hat und wollen das halt mit auf die Erde, also praktisch als Biowaffe oder was auch immer. Und deswegen, das ist dieses ganze Theater dahinter. Die Crew weiß das nicht. Das ist halt das, was Ash dann später auch zugibt, nachdem er dann halt ja kaputt ist. Dass er halt sagt, von Anfang an ist die Firma an Ash herangetreten. Natürlich muss man da an einen Roboter gehen, weil die Menschen kannst ja da auf sowas nicht ansprechen. Kannst ja nicht sagen, hier, die Crew ist dann eben tot, aber egal. Und dann hat dann Ash diese Aufgabe bekommen, das Alien an Bord zu holen. Deswegen hat er natürlich auch die Tür aufgemacht.
Okay, vielen Dank.
Gerne.
Auch für diese Frage.
War das eine Frage oder warst du noch mittendrin?
Nein, das war alles fertig. Okay. Abputzen bitte.
Na dann holen wir mal wieder Lisa und Eva rein.
Runde 2. Das Lieblingsding.
So, jetzt sind wir alle wieder versammelt und das war jetzt schon eine sehr schnelle, aufgehetzte erste Runde über unseren Lieutenant First Class Alan Louise Ripley. Aber wenn ich in eure Gesichter schaue, dann seht ihr so ein bisschen aus, als hättet ihr gerade einen Facehugger aus dem Ei schlüpfen sehen. Und deswegen machen wir jetzt sofort weiter mit unserer Runde 2. In Runde 2 widmen wir uns dem Lieblingsding unserer Nerds. Ob es euer Favorite Character ist, irgendeine Meta-Bedeutung oder auch einfach die Titelmusik. Hier geht's um das ganz besondere Etwas aus dem Alien-Universum, das euer Nerdherz höher schlagen lässt. Die Regeln sind folgende. Es geht, wie gesagt, um euer Lieblingsding aus dem Alien-Franchise. Ihr habt 90 Sekunden Zeit, das zu erklären, was es so besonders macht. Eva und Ralf dürfen gemeinsam nachhaken und haben dafür insgesamt 3 Fragen zur Verfügung. Und weil das eine offene Runde ist, dürfen Eva und Ralf gemeinsam zuhören und sich deswegen eben auch diese 3 Fragen teilen. Mit Team Ralf geht's los.
Ich bin sehr gespannt. Also Alex, was ist dein liebstes Lieblingsding von Alien? Du hast 90 Sekunden Zeit.
Da habe ich lange überlegen müssen, weil irgendwie ist ja alles klasse. Aber was mich am meisten immer wieder beeindruckt, weil das einfach so genial ist, ist oder sind in dem Film Prometheus, das sind so kleine runde Kugeln, die werden Pups genannt, also von Puppies praktisch, also so wie Welpen. Und das sind aber fliegende Kugeln, die durch einen unerforschten Raum einfach geschickt werden oder halt wie Höhle, was auch immer, Schlucht, was auch immer. Und die fliegen dann selbstständig durch die Tunnel hindurch und bleiben dann aber auch stehen, wenn es nicht weitergeht. Da gibt es so einen Moment, wenn dann eine Tür aufgemacht wird, dann geht das Ding weiter und dann sieht man dann auch im Hintergrund, wie die dann halt alles abscannen und dann irgendwann, wenn sie fertig sind, fliegen sie halt auch wieder zurück. Und genial ist, dass am Bord des Raumschiffs, also des Space Shuttles, dann auf einer Art, aus dem Tisch, dann davon ein Hologramm erstellt wird, also ein 3D-Hologramm. Die gucken dann also drauf und sehen dann, wie sich dann dieser, es ist ja so eine Art Berg, in dem sie sind, wie sich dann halt praktisch die ganzen Tunnel dann erstellen, in so als so blaues Hologramm, sorry. Ja, und das finde ich halt unheimlich interessant. Das ist eine so geniale Idee. Also ich fand das schon im Kino so cool. Und jedes Mal, wenn ich Prometheus gucke, es passiert nicht oft, aber das ist immer das Erste, was mir einfällt. Das gibt es nicht in Wirklichkeit, aber die Idee ist einfach schlichtweg genial. Ja, das ist mein Lieblingsding definitiv aus dem Franchise.
Cool. Wieder Punktlandung.
Danke.
Kannst du mir kurz erzählen, um was es in Prometheus geht?
Ja, Prometheus ist ja der 5. Teil praktisch. Also er kam ja nach Alien 4 und erzählt, also in der Lore, der Alien-Lore ist das der allererste Film. Also der spielt, glaube ich, 2098, meine ich, fängt der an. Und in Schottland merken unsere Hauptpersonen, dass sie dem Rätsel der Menschheit auf der Spur sind. Wer halt die Menschheit erschaffen hat. Und sie fliegen halt auf einen Planeten, um halt dort herauszufinden, das ist halt die Hauptperson, das ist ein Pärchen, die das spielen, die wollen halt einfach Antworten haben darauf, woher die Menschheit kommt. Ja, viele sind jetzt nicht so begeistert von der Art, wie die Geschichte fortgesetzt wurde. Viele waren von Prometheus halt deswegen auch nicht ganz so begeistert. Jetzt geht es plötzlich darum, wo kommt die Menschheit her? Wir gucken ja aber einen Alien-Horrorfilm. Aber so kann man das grob umrissen erzählen. Also bei Prometheus ist das halt die Geschichte. Sie wollen halt wissen, wo die Menschheit herkommt. Ja, so kann man es eigentlich sagen.
Und das heißt, diese Pups werden dann eingesetzt, um auf der Reise bzw. den Planeten, von dem du gesprochen hast, zu erkunden. Darf die denn jeder losschicken oder braucht man bestimmte Fähigkeiten? Stehen die unter der Ägide von einer bestimmten Person?
Also diese Szene mit diesen Kugeln ist tatsächlich nur einmal im Film zu sehen. Mhm. Also die tut jetzt nicht den ganzen Film über immer wieder, kommt es vor. Es ist, lass es mal vielleicht 3-4 Minuten sein, wo die so im Hintergrund laufen. Und es ist mir halt mit am meisten in Erinnerung geblieben.
Was ich noch nicht verstehe, wenn das Episode 1 ist im Alien-Franchise, was hat denn dann die Erschaffung der Menschheit mit Alien zu tun?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Da wird halt wahrscheinlich auch in dem Film Covenant dann mehr erwähnt, der dann direkt auch nach Prometheus spielt in der Lore. Da muss ich allerdings zugeben, dass Covenant für mich der, ja, so mit der schlechteste Alien-Film ist. Und da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige, der das sagt. Also
Lisa nickt mit dem Kopf.
Das auch. Ja, ich sehe es gerade, ja. Also der hat natürlich auch gute Szenen, ja. Es gibt eine Chestburster-Szene, streng genommen ist das hier eine Backburster-Szene. Also die den Film kennen, wissen, was ich meine. Die ist genial. Also die ist absolut genial gedreht. Allein der Soundtrack, das ist nur so ein Bass die ganze Zeit, den man hört. Also gar keine richtige Musik. Ist einfach super. Richtig klasse. Aber abgesehen von der Szene und vielleicht auch noch dem Finale, ist der Film unfassbar mau. Also man sieht ja dann von Michael Fassbender gespielt, David. Also es gibt ja Szenen, wo er da mit seiner Flöte steht und spielt. Und der ist ja auch, also ein Android ist er da auch. Und da denkt man sich halt wirklich, oh, was passiert denn hier? Der Film geht leider in eine ganz andere Richtung. Und deswegen, das war die Frage natürlich, wollte ich nur drauf eingehen, wird wahrscheinlich dort mehr erwähnt, was das angeht, also bezüglich der Menschheit. bin ich aber leider raus, muss ich zugeben. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
Okay.
Das waren eure drei Fragen. Ich möchte jetzt verstehen, was Lisas Lieblingsding ist.
Genau, Lisa, jetzt kommen wir zu dir. Du hattest ja nebenbei ein bisschen Zeit, dich zu sammeln. Bist du schon bereit?
Ja, bin ich.
Okay, dann kommen jetzt 90 Sekunden für deine allerliebste Sache aus Alien. Los geht's.
Okay, mein Lieblingsding an Alien ist, oder an der Alien-Reihe, neben Alan Ripley eigentlich, wie viel thematische Vielfalt und Subtext es in der Reihe gibt. Also ein Thema, was ganz oft aufgegriffen wird, so im Hintergrund oder wo das alles so eingefasst ist, ist das Thema Mutterschaft oder eigentlich auch so eine verzerrte Art von Mutterschaft in dem Sinne, weil eben dieser Fortpflanzungszyklus von dem Alien sehr gewaltvoll ist oder sehr auch unfreiwillig ist, weil die so einen Wirt brauchen. Und auf jeden Fall ist das nochmal so ein bisschen thematisch angelegt oder wo man sich dann als zuschauende Person auch so ein bisschen Gedanken drüber macht über körperliche Autonomie und über auch sexuelle Gewalt eigentlich. Diese verzerrte Mutterschaft ist auch so ein bisschen in dem Sinne drin, dass es oft so Hybridwesen gibt zwischen Aliens und Menschen. Es gibt aber auch positive Konnotationen. Beispielsweise hatte ich, glaube ich, eben schon erwähnt, hat Alan Ripley auch eine Mutterrolle in der Reihe. Ein anderes Thema, was auch viel drin ist, ist das Thema Religion bzw. Schöpfung. Das wurde in Alien 3 eigentlich schon angerissen. Da geht es um so eine Gefangenenkolonie und die sind alle, die haben so ein bisschen ihren Weg zu Gott gefunden oder versuchen es noch. Eine Figur, also vor allem im Assembly Cut, ist auch sehr, er sieht das Alien auch so ein bisschen als Gottheit und will dem irgendwie helfen. Und Ripley opfert sich auch am Ende, was ja auch so ein bisschen so ein religiöses Motiv ist. Diese Schöpfungsgeschichte ist in Prometheus und in Covenant tatsächlich noch ein bisschen mehr da, dann, weil eben genau die Ursprung der Menschheit erschaffen wollen. Und es gibt noch einen Charakter namens David, der auch selbst so einen Gottkomplex entwickelt, obwohl er gar kein Mensch ist. Ja. Oh, diese Zeiteinschränkung macht mich fertig.
Sehr gut.
Okay, Mutterschaft.
Ja.
Ist Alan Ripley eigentlich so eine, ich sag mal, feministische, emanzipatorische Figur oder spielt das gar keine Rolle?
Das spielt schon eine Rolle. Also innerhalb der Geschichte, es ist tatsächlich so, dass die Figur Ripley gar nicht ursprünglich als Frau geschrieben wurde, sondern als Mann geschrieben wurde und dass man das im Nachhinein geändert hat. Deswegen sind da vielleicht auch einige Charaktereigenschaften oder so Tropen gar nicht so drin, wie sie vielleicht in der Zeit im Kino so vorhanden waren. Es geht, glaube ich, ein bisschen um Feminismus in dem Sinne, dass sich eigentlich durch alle die ersten drei Alien-Filme so zieht, dass niemand auf Ripley hört, obwohl sie Ahnung hat und es eine gute Idee wäre. Das ist so ein bisschen das, wo am Ende eben sie doch es schafft, sich selbst irgendwie durchzusetzen und sich so gegen die Aliens sozusagen zu wehren. Im Kino insgesamt kann man schon sagen, dass Alan Ripley eine sehr, also das Genre eigentlich sehr verändert hat, weil zu der Zeit so in den 80ern, da gab es eigentlich noch nicht so viele weibliche Actionheldin. Also es kam so ein bisschen dann auch mit Prinzessin Leia in Star Wars oder Sarah Connor dann irgendwann in Terminator. Das fing da so ein bisschen an und Ripley war eigentlich so, hatte da so eine Vorreiterrolle in, dass eben nicht nur Frauen in Actionfilmen die Person sind, die so die Damsel in Distress, Jungfrau in Nöten, die dann so gerettet wird, sondern eben selbst an der Handlung beteiligt ist. Deswegen würde ich fast sagen, dass Ripley als Figur, also eigentlich außerhalb der Geschichte, so im Kino oder der Filmgeschichte insgesamt, eigentlich eher da so eine sehr feministische Rolle oder so einen sehr feministischen Einfluss hatte.
Und jetzt hast du den sehr besonderen Fortpflanzungsprozess der Aliens erwähnt. Kannst du da nochmal näher drauf eingehen? Auf die Gefahr hin, dass das gruselige Bilder in meinem Kopf
produziert. Ja, das könnte passieren tatsächlich. Das ist also der Fortpflanzungsprozess von dem Xenomorph, also diesem Hauptalien, nenne ich es jetzt mal, das wir auch im ersten Alien-Film kennenlernen, ist folgendermaßen. Es gibt eine Alien-Königin, die legt ein Ei, einen sogenannten Ovomorph. Das ist nicht so ein, nicht so ein Hühnerei, das ist mehr so ein fleischiges Ei. Das geht oben so ein bisschen auf, wie so eine Tulpe im Prinzip. Die sind auch größer. Ich würde sagen, kommt drauf an, wie groß dann die Person ist, aber so kniehoch vielleicht. In diesem Ovomorph wächst der Facehugger heran. Diesen Ovomorphs ist es so, wenn sich so eine organische Lebensform nährt, dann geht der Ovomorph auf. Der Facehugger springt so raus und wie der Name schon so ein bisschen sagt, also umarmt das Gesicht, ist sehr nett ausgedrückt. Es klammert sich eigentlich so ums Gesicht rum mit den einzelnen so Gliedmaßen und setzt dann einen Parasiten in den sozusagen Wirt ein, den er umklammert. Dieser Parasit siedelt sich wiederum so in der Brustregion, jedenfalls bei den Menschen so in der Brustregion an und verändert die DNA des Menschen oder des Lebewesens und kreiert dann so einen Alien-Embryo, der dann zu einem Chestburster heranwächst. Dieser Chestburster, bricht auch so sehr namentlich korrekt aus der Brust des Opfers raus. Das Opfer stirbt dann auch eigentlich sofort. Genau, dann gibt es halt diesen Chestburster und der verzieht sich dann meistens relativ schnell und ja, webt sich in so eine Art Kokon irgendwie ein. Und daraus entwickelt sich dann der Xenomorph. Es gibt auch die Möglichkeit, also es gibt ja so unterschiedliche Xenomorphs, es gibt so Drohnen und Arbeiterinnen, aber eben diese Alienkönigin. Und bei der Alienkönigin ist das nochmal so ein, ja, so ein Special-Ding. Das ist dann ein Royal Facehugger, der ist ein bisschen anders aus und ein, wie heißt das denn? Ich glaube, auf die Freie, das heißt ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen soll. Nachher kriege ich einen Punkt abgezogen.
Ja, riskier es lieber nicht. Riskier es lieber nicht. Ich bin jetzt schon nicht sicher, ob ich froh bin oder nicht.
Sag
ich bin
beides gleichzeitig. Sag ruhig.
Nee, Ralf. Also ich bin froh, dass ich gefragt habe, weil das jetzt nochmal so detailliert und auch interessant. Also wer hat sich das ausgedacht?
Das ist eine gute Frage. Das ist, ja, es ist irgendwie unnötig komplex, aber irgendwie auch cool. Aber auch eklig.
Also wenn ich mich nicht irre, ist das Drehbuch von Dan O'Bannon. Ja, der hat, genau. Der hat das geschrieben und das ist seine Idee.
Der hat aus ganz vielen Filmen auch so sich inspirieren lassen für... Genau, den Alien-Film.
So, liebe Leute, jetzt muss ich hier mal wieder eingreifen. Das war es nämlich schon wieder mit dieser schönen Nerd-Runde. Wir gehen jetzt in Runde 3. Das ist sozusagen Lieutenant First Class Ellen Louise Ripleys letzte Mission. Und die heißt...
Runde 3. Wie Nerd bist du wirklich?
Und in der Runde wollen wir unsere Nerds nochmal ein bisschen kitzeln und ein bisschen Detailwissen rausholen. Ihr habt jetzt wieder 90 Sekunden Zeit, ein Thema zu erklären, das euch gleich vorgegeben wird. Weil ihr wieder den gleichen Begriff bekommt, müssen wir mal wieder Leute aus dem Studio schicken. Nämlich in dem Fall aber jeweils immer nur den Nerd, der gerade nicht dran ist. Am Ende kommen alle wieder zusammen und dürfen nochmal Fragen stellen. 3 Fragen pro Team. Wir starten mit Team Eva. Und das bedeutet, Alex, du musst uns verlassen.
Alles klar.
Also Lisa, mach dich bereit für den Endspurt. Du hast jetzt 90 Sekunden Zeit, um uns Folgendes zu erklären. Wer sind die Engineers?
Oh Gott.
Erzähl uns alles, was du zu ihnen weißt.
Okay, die Engineers oder Konstrukteure, die werden eigentlich so richtig erst in Alien Prometheus eingeführt. Genau genommen sieht man einen der Konstrukteure schon in dem ersten Alien-Film in nicht lebendiger Form in einem Raumschiff, den Space Jockey, das ist eigentlich auch ein Engineer. Die Engineers sind so, ja, sehen so ein bisschen aus wie so große, breite Menschen im Prinzip. Die sind so, also sind sehr groß, sehr, also die Haut ist sehr weiß und die haben so ein bisschen, ja, so weiß ich nicht, so ganz komische Gesichtsfeatures, so ein bisschen puppenartig eigentlich. Und die Engineers sind die Schöpfer der Menschheit. Das ist, genau, das wird, ist ja eben das, was wir eben schon drüber gesprochen haben. Und die Engineers haben ein sogenanntes, ja, Pathogen irgendwie. Das ist so eine Art schwarzer Schleim. Und mit diesem Pathogen lassen sich sowohl Sachen erschaffen als auch Sachen zerstören. Also sie haben zum Beispiel dieses Pathogen eigentlich genutzt, um die Menschheit zu erschaffen. Also das geht, also indem sie quasi selbst dieses Pathogen geschluckt haben und das hat sich mit der DNA verbunden. Ja. Und aber es kann auch eben dazu genutzt werden, um Organismen komplett zu zerstören, Organismen mutieren zu lassen oder auch neue Lebensformen daraus zu erschaffen. Und in dem Prometheus-Film, da macht sich eben diese Gruppe auf, um diese Engineers zu finden. Und es gibt eine Person an Bord, die von einem Engineer quasi möchte, also wissen möchte, wie es ist, unendlich zu leben.
Heieiei, in eurer Haut möchte ich nicht stecken.
Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
Ich möchte wissen, wie sind denn die Leute, die da auf der Mission sind in Prometheus, überhaupt drauf gekommen, dass es die Engineers gibt?
2 Leute aus dieser Mission, die diese Mission quasi anführen, das sind Elizabeth Shaw und Charlie Holloway. Die beiden haben überall auf der Erde so, ja, so mysteriöse Symbole gefunden, also an ganz unterschiedlichen Orten, aus unterschiedlichen Zivilisationen. Und aus diesen Symbolen haben sie geschlossen, dass sozusagen die alle von derselben Entität irgendwie kommen müssen und die deuten auf einen bestimmten Punkt im Sonnensystem hin, den die dann sozusagen verfolgen wollen. Und genau daher wissen die das. Und dann finden sie eben mit Peter Weyland, heißt der, der die ja, Weyland Corporation gegründet hat, die dann zu Weyland-Yutani wird. In dem finden sie dann so eine Art Sponsor und der hat auch seine eigene Agenda und mit der, also auf diese Art und Weise können sie dann sozusagen das verfolgen und sie finden dann eben auch, als sie dann in dieser Welt sind, finden sie auch tatsächlich Beweise dafür, dass das stimmt. Also sie finden so einen Kopf von einem toten Engineer und sie finden eigentlich raus, dass die DNA mit der Menschheit übereinstimmt und dass das sozusagen bewiesen ist eigentlich, dass die die erschaffen haben. Ja.
Mich beschäftigt immer noch die Verbindung zwischen Prometheus und Alien. Haben die Engineers auch die Alien erschaffen?
Jein. Also dieser Ort, wo die sozusagen die Engineers kennenlernen, das ist nicht die Heimatwelt der Engineers. Das ist sozusagen so ein Stützpunkt, wo die so an ja, verschiedenen Lebensformen oder eigentlich auch Biowaffen forschen. Und da haben die eigentlich auch schon, man sieht in so einem, ich nenne das mal Gebäude, so einer Befestigung drin, wo die erforscht wird sozusagen. Da sieht man, glaube ich, auch schon so ein bisschen so Wandgemälde von so Xenomorph-ähnlichen Kreaturen. Also als die Crew sozusagen das alles so ein bisschen untersucht, finden die auch raus, dass diese Engineers auch getötet worden sind von ihren eigenen Kreationen. Also die haben da schon auf jeden Fall, da sie eben dieses Leben erschaffen können und so, haben die auch Xenomorph-Formen erschaffen. Aber aus den Filmen weiß man eigentlich nicht so richtig, ob das wirklich schon die Xenomorphs sind, die man später in der Hauptreihe sieht oder ob das so Vorformen sind. Denn es gibt nämlich auch einige Xenomorph-Vorformen, die werden aber eigentlich, also hauptsächlich in Covenant, erschaffen von einem synthetischen Menschen, einem Synthet namens David. Und der macht halt so ganz viele Experimente mit dem Pathogen und verschiedenen Lebensformen. Und der kommt eigentlich mit so ja, zwei anderen Xenomorph-Formen, so zum Beispiel dem Pretomorph und dem Neomorph, eigentlich schon in dem Film relativ nah dran, diesen finalen Xenomorph zu erschaffen. Und ich würde sagen, es hängt dann eigentlich darüber so ein bisschen zusammen. Also das ist so, diese Schöpfungsfrage bezieht sich dann eben auch auf, wer darf was erschaffen. Weil im Prinzip ist ja, sind die Menschen ja auch die Kreation von den Engineers und die erschaffen dann wieder synthetische Menschen. Und das Alien, das, also das entsteht irgendwie in diesem ganzen, ja, diesem ganzen Prozess von Menschen, die eigentlich irgendwie versuchen, Sachen, oder Lebewesen, die versuchen, Sachen zu erschaffen.
Auf die Gefahr hin, mich jetzt völlig ins Auszuschießen, aber mögen wir die Engineers? Sind die gut oder schlecht?
Die sind eigentlich, also ich würde sagen, so als Erdbewohner mögen wir sie nicht. Hm. Denn die Engineers haben zwar die Menschen erschaffen, allerdings kommt dann im Film Prometheus raus, dass sie eigentlich auch dabei waren, kurz bevor sie eben aufgehalten wurden durch diesen, ich nenne es mal Unfall in ihrem Labor, durch die Lebewesen. Also die waren eigentlich schon dabei, auch zur Erde zu fliegen und die Menschheit wieder zu zerstören. In Prometheus trifft irgendwann die Crew auf einen übrig gebliebenen lebendigen Engineer und die versuchen so ein bisschen mit dem zu kommunizieren, weil ein Synthet, also der synthetische Mensch David, der dabei ist, der kann anscheinend auch so ein bisschen die Sprache von den Engineers und versucht ihnen so zu erklären, wo die herkommen und da reagiert der Engineer auch gleich so richtig aggressiv, der bringt eigentlich gleich eine Person um und versucht auch die anderen Leute umzubringen und macht sich dann halt eben auf den Weg, um die Menschheit zu zerstören, wo er dann aufgehalten wird, aber durch das Ganze, also eigentlich alles, was wir von ihnen wissen, spricht jetzt nicht so ein bisschen, nicht so richtig dafür, dass die cool sind. Also es sind so ein bisschen, also ja, es ist so ein bisschen auch dieses Thema von Filmen. Wir haben ja schon über die Schöpfung geredet, dass eben, also eigentlich suchen Holloway und Shaw so ein bisschen nach dem Paradies, aber das Paradies ist eigentlich gar nicht so cool auf der Welt. Ja.
Musst du mir mit dem Namen Eva natürlich nicht erzählen.
Das tut mir leid.
Aber ich bin,
du kennst dich aus.
Ich kenne mich aus mit Paradiesen und jetzt auch ein bisschen mehr mit den Engineers. Danke, Lisa.
Vielen Dank, Lisa. Dann schicke ich dich jetzt raus und Alex kommt zu uns rein. So, Alex ist bei uns. Das bedeutet,
Hallo, Alex. Wir
spielen jetzt auch mit Alex die letzte Runde.
Also, du hast auch 90 Sekunden Zeit, uns eine Sache zu erklären. Und zwar, so ausführlich wie möglich, wer sind die Engineers? Erzähl alles, was du zu denen weißt.
Okay.
Alles bereit?
Alles klar.
Ready, Nerd, go.
Okay. Ja, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, ist ja Prometheus und Covenant nicht ganz so hoch bei mir im Kurs. Covenant jetzt ja nicht so richtig, aber die Engineers sind also die, soweit ich das jetzt also wiedergeben kann, sind das also extrem große, unbehaarte, muskulöse Männer. So muss man sagen, so sehen sie aus. Das sind nicht wirklich Menschen, aber so sehen so aus, so kann man sie halt verstehen. Die Menschheit erschaffen haben, und wenn ich mich nicht irre, ist es so, dass sie wohl das im Nachhinein wohl auch wieder rückgängig machen wollten. Also irgendwie haben die gesagt, okay, sie haben die Menschheit erschaffen und haben aber dann irgendwie im Laufe der Zeit dann auch gesagt, nee, das war doch nicht so eine gute Idee, machen wir wieder rückgängig. Deswegen gibt es ja dann diesen Moment, das ist ja auch im Prometheus, es ist ja so, dass die von der Hauptdarstellerin, sie ja dann halt auch irgendwann zu ihnen geht und will sie ja fragen, sie will ja die Frage stellen, warum wolltet ihr uns wieder vernichten? Warum habt ihr uns erschaffen, um uns dann wieder zu vernichten? Und die sprechen eine ganz komische Sprache, sind auch sehr gewalttätig. Es gibt ja so einen Moment, wo David in Prometheus ihn ja, den einen ja erweckt, der ja in Alien 1 gefunden wird später. Und dann ist es halt so, dass der halt eben halt einfach nimmt und reißt ihm den Kopf ab. Also, obwohl er seine Sprache spricht. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu sehr gestammelt.
In Alien 1 wurde ein Engineer entdeckt?
Ja, es ist ja so, dass ja da in diesem übergroßen Sitz da ja diese versteinerte Figur steht, bevor sie die Eier finden. Und das stellt sich ja später als ein Engineer heraus. Okay. Das ist ja übrigens, fand ich ganz interessant, eines der größten Rätsel der Filmgeschichte gewesen mal. Wer diese Person in diesem Stuhl ist, die sie ja in Alien 1 da gefunden haben, wurde ja im Film nie beantwortet, auch in Alien 2 und auch in Alien 3 nicht. Das wurde ja dann auch im vierten sowieso nicht, also es wurde ja dann erst dann im fünften Prometheus ja dann erstmal aufgeklärt, was es da mit eigentlich auf sich hat.
Das muss man sich auch erstmal trauen, als Filmemacher sein Publikum so herauszufordern, also sowas einzubauen und dann so lange nicht aufzulösen. Ich würde gerne noch nach einer anderen Person fragen, und zwar David.
Ja.
Wer ist das?
Ja, David ist auch ähnlich wie bei Ash im ersten Teil ein Android mit der gleichen Agenda, kann man so sagen. Also der ist, in Prometheus ist er schon noch eigentlich bei den Guten. Also er wird ja dann halt auch später, ich habe es ja gerade erwähnt, gekillt von dem Ingenieur. Also der wird ja dann zum Leben erweckt und dann spricht er ihn ja auf der Sprache an und reißt ihn den Kopf ab. Trotzdem spricht er ja noch später mit Shaw, heißt sie, glaube ich, Elizabeth Shaw. Da ist es so, dass, ja, also er in Prometheus eine tragende Rolle hat als Guter. In Covenant ist es so, dass er ja, er ist ja praktisch ein Roboter. Deswegen sieht er ja gleich aus, ähnlich wie Schwarzenegger in Terminator, ne? Der sieht ja auch gleich aus. Der ist ja von einer gleichen Charge, so um den Dreh. In Covenant ist es so, dass der zweite David, der heißt dann auch wieder David, aber dann genau den gleichen Agenda hat wie Ash im ersten Teil. Also geht es dann halt auch darum, die Alien-Life-Form dann mit auf die Erde zu bringen.
Boah, ich bin schon so voll, ich traue mich gar nicht noch was zu fragen. Ralf, hast du noch so, kannst du so eine ganz kleine Frage, so eine kleine, mit einer kleinen Antwort?
Ja. Schaffen die das irgendwann? Also die Leute, die die Androiden programmiert haben oder den Auftrag gegeben haben, schaffen die es irgendwann, die Aliens auf die Erde zu bringen und daraus dann Waffen zu entwickeln?
Nein. Obwohl, wenn man streng ist, man weiß es ja nicht, weil Covenant war ja zu Ende und wurde ja dann jetzt mit Romulus fortgesetzt, obwohl der ja eigentlich vorher spielt. Nee, also wir haben ja erst, eigentlich haben wir ja Prometheus, dann haben wir Covenant und dann Alien 1, 2, 3, dann haben wir den, als letzten Teil ist dann der Alien 4, der spielt am weitesten in der Zukunft, Alien 4, die Wiedergeburt. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht, Romulus spielt zwischen dem ersten und dem zweiten. Sorry, also meine Gedanken, die springen halt hier hin und her.
Ja, genauso wie die Macher mit ihrer Reihenfolge.
Ja, genau, richtig.
Das macht mich mal fertig.
Man fragt sich, warum kann man es einfach durchnummerieren?
Ja.
Ja.
Das waren drei Fragen. Damit ist auch die Runde beendet. Ich sehe auch, ihr seid richtig ins Schwitzen gekommen hier. Eigentlich wie Lieutenant First Class Ellen Louise Ripley nach ihrem Kampf gegen die Xenomorphe. Und das bedeutet, wir finden jetzt heraus, wer hier der letzte Passagier auf dem Raumschiff sein wird in unserem großen Finale.
Das große Finale.
Hui, ja, also für mich ist es hier doch ein bisschen horrormäßig, weil es so viel ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Alien doch so viel mit sich bringt.
Boah, ich weiß nicht, also mich haben die Erzählungen dazu jetzt schon total gegruselt. Ich habe aber trotz Gruselfaktor ein ganz gutes Gefühl bei der Sache. Die beiden, also Alex und Lisa hier, ihr habt so gute Sachen erzählt. Ich schmeiß jetzt gleich hier mein Repetitionslernhirn an und dann, Ralf, habe ich so gar keine Angst heute vor der Runde. Dass wir gehen rein.
Jetzt ist es also an der Zeit, die Uniform ein letztes Mal glatt zu ziehen und die Dauerwelle aufzufrischen. Wir sind im Finale angekommen und jetzt geht es darum, wie viel wissen ihr, liebe Eva, lieber Ralf, angesammelt habt. Und liebe Nerds, wir haben Fragen für euch generiert aus all dem, was Eva und Ralf heute von euch gelernt haben. Und ihr müsst ihnen diese Fragen nun vorlesen und sie müssen dabei so viel wie möglich richtig machen, im besten Fall. Denn das gibt ordentlich Punkte. Und Team Ralf, ihr beginnt. Und ich bin gerade gar nicht sicher, für wen die Herausforderung größer ist. Also entweder für Ralf, die richtigen Antworten parat zu haben, oder für Alex, der nicht aushelfen darf, sondern einfach aushalten muss, was Ralf jetzt gleich alles für einen Quatsch erzählen wird. Das bedeutet aber, damit ihr hier nicht wisst, wer schon wie viele Punkte hat.
Das Eva, war das Fieseste. Ja, wir müssen nochmal raus. Ja.
So, wir sind allein und jetzt geht's um die Wurst. Alex, walte deines Amtes.
Alles klar. Kommen wir zu Frage 1. Was transportiert das Frachtschiff Nostromo?
Erz.
Das ist korrekt. Sehr gut. Frage 2. Wie lange lag Ellen Ripley im Kälteschlaf zwischen Alien und Aliens?
57 Jahre.
Auch das ist korrekt. Frage 3. Wie heißen die Kugeln, mit denen Menschen in Prometheus 3D-Hologramme erstellen?
Ich habe es mir aufgeschrieben und ich fand es sehr lustig. Geschrieben sieht es besser aus, als es klingt. Pups.
Das ist korrekt, richtig. Frage 4. Welches Familienmitglied wartet auf der Erde auf Ellen Ripley?
Ihre Tochter.
Das ist auch richtig, das stimmt. Und Frage 5. Wie heißt der androide Wissenschaftler und Arzt an Bord der Nostromo?
An Bord der Nostromo, der Androide heißt Ash.
Das ist korrekt, richtig. Das stimmt.
Alle 5 Fragen richtig.
Hey.
Junge, Junge, ist das
Alex,
eine Premiere.
Vielen Dank.
Sehr gut.
Du hast richtig was gelernt heute, Ralf, muss
ja,
man sagen.
Also es war sehr gut, dass es nur eine Zahl gab, die ich bemerken musste mit den 57. Das war perfekt.
Wunderbar.
Toll, danke.
So, dann muss ich euch jetzt rausbitten und dann kommen wir zu Eva und Lisa. Hallo, ihr beiden. Lisa, aus allem, was du Eva heute beigebracht hast, haben wir diese 5 Fragen geschrieben und ich bin sehr gespannt, wie gut Eva vorbereitet ist.
Boah, ich bin auch gespannt auf diese Fragen.
Lisa, walte deines Amtes.
Okay. So, Eva, Frage 1. Wie werden die Eier der Alien-Spezies genannt?
Ovomorph.
Frage 2. Was haben die Aliens als Blut?
Säure.
Ja, oh
Gott,
richtig.
Ich dachte gerade, es ist wieder so eine Vokabel, aber es ist
nee,
Säure.
Es ist einfach nur Säure.
Säure, die durch die Decks, durch die Decks durchbrennt.
Wie lautet der Titel des 2. veröffentlichten Films im Original, also ohne deutschen Subtitel?
Aliens.
Korrekt. Frage 4. Wie heißt das Kind, das Ellen Ripley findet?
Newt.
Das ist auch richtig. Oh mein Gott, Eva.
Sehr gut.
Okay, dann die letzte Frage. Wem springt der Facehugger in Alien erstmals ins Gesicht?
Ich glaube, mir fällt der Name nicht ein, deswegen sage ich jetzt einfach einen anderen. Vielleicht habe ich Glück. Nee, es ist nicht David, weil der war ja im ersten Film gar nicht drin. Ash? Ist es Ash? Nee.
Nee,
jetzt muss ich das abbrechen hier.
Abbruch.
Der Kane war ihr Schicksal in diesem Fall, denn es war Kane.
Ah, okay, da wäre ich nicht nochmal drauf gekommen.
Oh, aber sonst 4 Fragen
ja,
hast du richtig.
Ja. Und ich habe aber, also Lisa, ich konnte dir einfach so gut zuhören. Ich hatte zum Teil deine Stimme noch im Kopf, wie du es mir gesagt
okay, das ist crazy.
Hast. Deswegen danke für das
sehr
gute
gerne.
Training.
So, dann holen wir mal die anderen wieder rein. Wir sind alle wieder versammelt, wir sind alle wieder am Tisch und jetzt geht's um Schnelligkeit. Jetzt wird's gruselig, jetzt geht es darum, wer hier nochmal richtig Punkte absahen kann. Denn wir spielen unsere Schnellradrunde mit den Buzzern. Wir checken die Buzzer. Eva?
Eva.
Ralf?
Ralf. Stimmt auch.
Die Buzzer funktionieren 1A. Ja. Ich stelle euch...
Jetzt natürlich auch die 5 Espresso von Ralf bezahlt machen, möchte ich gerade. Ja, genau.
Ich stelle euch 5 Fragen, die ihr heute auf jeden Fall gelernt habt. Und wir müssen gucken, wer von euch schneller buzzert und sich die Punkte holt. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Frage Nummer 1. Wie heißt die Firma, zu dem die Nostromo gehört?
Eva. Wayland UT. Yutani.
Richtig, gerade noch gerettet. Das ist die Weyland-Yutani Corporation. Wir kommen zu Frage Nummer 2. Wo landet Ellen Ripley im 3. Alien-Film?
Ralf. In einer Gefangenenkolonie.
Das kann ich nicht gelten lassen. Eva, hast du noch eine Idee?
Ich bin völlig blank, ehrlich gesagt.
Okay. Es ist auf einem gefangenen Planeten. Oh. Nicht nur eine Kolonie, ein ganzer Planet. Okay. Von Gefangenen, für Gefangene, mit Gefangenen.
Gut. Das ist ein kleiner Unterschied.
Ja. Aber wir müssen hier korrekt sein, Ralf. Wir kommen zu Frage Nummer 3. Welcher Film liegt chronologisch zwischen Prometheus... Eva. Ich habe ja noch nicht fertig. Ich habe ja noch nicht fertig gelesen, du hast schon gebuzzert.
Ja, das ist
da bin ich
fies.
Mal gespannt, was du jetzt sagst.
Also zwischen Prometheus und dann wird es ja Covenant gewesen sein, weil Romulus ist der Neueste. Ich dachte, deine Frage zielt auf zwischen dem Ersten und Zweiten. Das wäre Romulus gewesen. Aber zwischen Prometheus und Covenant liegt dann der Vierte.
Du hast jetzt viel gesagt, aber ja, was ist jetzt deine
Vierte.
Antwort? Du sagst Alien 4. Oder was sagst du jetzt?
Warte, chronologisch.
Du hast halt sehr früh gedrückt, du musst halt einfach irgendwas sagen. Ich kann dir da jetzt nicht helfen, Eva.
Ich kann dir auch nicht helfen. Ich weiß,
dann sage ich Covenant.
Du hast großes Glück, denn das ist richtig.
Oh mein Gott.
Welcher Film liegt chronologisch zwischen Prometheus und Alien? Also Alien 1 und das ist
okay, das war ein krasser Move, Eva.
Frage. Spiel zum Feuer.
Ja. Jetzt hatte Lisa ihren Horrormoment in dieser Folge.
Ein bisschen schon, ja.
Frage Nummer 4. Welches Instrument spielt Michael Fassbender als David?
Eva.
Eine Flöte.
Richtig. Oh. Wie heißt die Entwicklungsstufe der Alien-Spezies vor dem Stadium des Chestbursters?
Ralf, vor dem Chestburster ist der Facehugger.
Korrekt.
Sehr gut.
Das war unsere Buzzer-Runde. Meine Güte, war das spannend. Ihr kämpft hier um alles. Und ich bin sehr gespannt. Wir kommen jetzt erstmal zur ersten Punktevergabe und dem Ergebnis aus der Fragerunde. Ihr wisst ja, dass hier noch gar nichts entschieden ist. Es kann noch x Wendungen geben. Vielleicht kommt ihr dem Alien davon. Vielleicht erwischt es einen Arm oder irgendwie sowas. Aber wie versprochen, ein erster Blick auf eure Punkte. Was sagt der Battle of the Nerds Bordcomputer? Team Eva, ihr habt 6 Punkte.
Hey.
Ah.
Gut. Ja. 6 Punkte sind 6 Punkte.
Team Ralf, ihr habt 7 Punkte.
Okay. Oh. Sehr gut.
Ach, knapp. Hast das du so jetzt abgefeuert in der ersten Runde?
Ja.
Das ist das Ergebnis nach
aber
der...
Aber dann gut, dass ich so viel riskiert habe gerade.
Ja, wirklich.
Voll.
Das ist das Ergebnis nach der Fragenrunde. Jetzt kommen wir aber zur gefürchtetsten Rubrik dieses Podcasts, muss man sagen. Denn jetzt kommen wir zum Faktencheck.
Der Faktencheck.
Wir haben weder Kosten noch Mühen ExpertInnen und Experten gescheut, die im Hintergrund alles mitnotiert haben, alles mit angehört haben und geguckt haben, was stimmt von dem, was ihr erzählt habt und was stimmt nicht. Ich werde euch jetzt sagen, welche Fehler ihr gemacht habt. Ihr könnt, während ich euch die Fehler sage, jederzeit den sogenannten Rettungsring werfen. Dafür haut ihr auf den Buzzer. Und wenn ihr den Rettungsring werft, dann könnt ihr das, was ich gerade euch gesagt habe, als Fehler, den ihr gemacht habt, sozusagen im Stand korrigieren. Und dann wird euch dieser Punkt nicht abgezogen. Allerdings, wenn ihr zu lange wartet und die Fehler vorbei sind, dann könnt ihr natürlich nichts mehr korrigieren. Dann habt ihr eventuell einen Punkt verschenkt. So, wir fangen an mit Team Ralf.
Ja.
Ralf und Alex. Es ging einmal um die Chronologie, wie die Filme in welche Reihenfolge gehören. Da gab es einen kleinen Fehler, aber Alex hat sich selber noch korrigiert, hat alles glatt gezogen, deswegen war dann am Ende alles richtig. Puh, gerade nochmal
Alex. Oh, sehr gut.
Dann hat Alex gesagt, die Nostromo landet auf einem Planeten. Die Nostromo landet aber auf einem Mond.
Das ist leider
ein Fehler, den wir an der Stelle
so Kleinigkeiten.
Dazu. Ja, aber
mein Mond.
Darauf wäre ich nie gekommen.
Also, als nächstes hast du, Alex, gesagt, die Nostromo transportiert 1 Million Pfund Erz zur Erde.
Der Rettungsring.
Also, ich glaube, es sind 1,5 Millionen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Kilo oder Pfund ist, aber ich glaube 1,5 Millionen Pfund, sag ich.
Es sind 20 Millionen Tonnen.
Ah, das ist
leider auch nach der Korrektur immer noch daneben.
Mach
kein
nicht,
Problem.
Ich aber nicht.
Das, dann in Runde 2 hast du gesagt, Alex, bei den Erkundungen der Pubs wird ein blaues Hologramm erstellt. Das ist aber grün.
Ehrlich?
Na?
Oh, ich würde verwetten, dass das blau ist.
Das wurde gerade eben alles nochmal nachgeguckt und die Hologramme sind leider grün.
Vielleicht in der Extended Version, das ist dann blau.
Das hat die Farbe geändert.
Nicht grün.
Genau, das kann
sein. Ich habe das wirklich blau vor Augen von mir.
Es ist wie dieses Kleid, blau-schwarz oder weiß-gold.
Na, ja. Das crazy.
Stimmt. Das stimmt. Du hast gesagt, der Film Prometheus oder Prometheus startet im Jahr 2098.
Ja, 2098 meine ich, ja, in Erinnerung zu haben.
Die Erinnerung spielt einem manchmal einen Streich. Es war 2089. Ein kleiner Zahlendreher. Ärgerlicher Zahlendreher.
Wirklich.
Echt? Einfach nur ein Zahlendreher. Oh, das ist krass. Ich habe ein schlechtes Gewissen.
Jetzt wird es ein bisschen erklärungsreich. Aber in Runde 3 hast du uns erklärt, Alex, dass der Engineer, der David den Kopf abreißt, der ist aus dem ersten Alien-Film.
Ja, davon war ich ausgegangen, ja.
Das kann nicht sein. Weil der Engineer, der David den Kopf abreißt, in Prometheus schon getötet wird von diesem Tentakelwesen und zurückbleibt. Ja. Also der kann dann nicht auf dem Raumschiff in Alien sein.
Ja, okay, macht Sinn, ja. Total.
Deswegen ist das leider.
Ich habe halt nur diese Erinnerung, dass sie ihn halt auf. Obwohl, das ist ein Hologramm, was sie da erwecken. Das ist. Ja, okay, gut, okay. Also. Sorry.
Schlechtes Gewissen. Nein, das war kein Problem.
Das war das Fact-Checking für euer Team. Fehler, die aus der Flüchtigkeit manchmal passieren.
Ja.
Das ist einfach ärgerlich, aber so ist dieser Podcast. Wir sind hier hart im Fact-Checking.
Ich habe ja auch nochmal was gelernt, weil ich dachte nämlich, dass Prometheus 2093 gespielt hat und nicht 89. Also habe ich auch nochmal was
zu euch kommen wir aber jetzt. Zu euch kommen wir jetzt, Team Eva. Lisa, du hast Eva erklärt und behauptet, dass David den Neomorph durch ein Experiment erschaffen hat. Richtig ist aber
der Rettungsring.
Also ich hoffe jedenfalls, dass ich das jetzt richtig drin habe, aber der Neomorph wurde nicht von David erschaffen, weil ich glaube, der ist erschaffen worden dadurch, dass sich dieses Pathogen mit den Organismen in der Natur verbunden hat und dann ist er dadurch wahrscheinlich organisch entstanden, oder? Und dann wurde erst der Pretomorph von David. Ist das die richtige Antwort?
Den Punkt habt ihr gerettet. Das ist absolut richtig.
Okay, da habe ich mich ein bisschen
verkauft.
Der Rettungsring wurde genutzt.
Der Neomorph entsteht zufällig nach der Zerstörung der Engineersiedlung durch die Verseuchung der Umwelt durch das Pathogen. Und ich muss sagen, das war's bei euch beiden.
Wow.
Und Team Eva.
Gut, dass ich den Rettungsring geschnitten
habe. Ja, genau. High five.
Ja,
sehr gut.
Also, wir kommen zur finalen Punktzahl. Team Ralf, vorm Faktencheck 7 Punkte, starke Führung mit 7 Punkten. Dann leider der Faktencheck, ein paar blöde, ärgerliche Fehler passiert. Und euer Endpunktstand sind 2 stolze Punkte.
Oh nein.
Einer für dich und einer für mich.
Ja, genau.
Team Eva, ihr habt zurückgelegen vorm Faktencheck mit 6 Punkten. Knapp, aber zurückgelegen. Habt jetzt einen Fehler gehabt, der aber durch den Rettungsring korrigiert wurde. Und damit ist auch euer Endpunktstand 6 Punkte. Und damit habt ihr den Alien Battle of the Nerds gewonnen.
Richtig
cool.
Du hast dir so viele Sachen gemerkt. Richtig cool.
Du hast es mir auch richtig injiziert.
Der goldene Fun Fact.
Hier ist dein Pokal.
Ich krieg einen Pokal. Oh,
ja.
Oh mein Gott.
Herzlichen Glückwunsch.
Und Eva kriegt natürlich den Wanderpokal.
Ich krieg die Trophäe hier.
Oh mein Gott, den stelle ich mir auf den Schreibtisch. Das ist ja richtig
aber
cool.
Ich muss auch sagen, also ehrlich gesagt, ich habe großen Respekt vor dir, Ralf, dass du so viele Punkte eingesammelt hast in Runde 1 und vor euch beiden. Und es hat mir gerade mit wehgetan. Ich liebe den Faktencheck dafür, dass man manchmal noch dem anderen so einen Punkt abjuxen kann. Aber ich kann es auch, Alex, so gut verstehen. Wir stressen euch hier durch diese Runden und dann will man halt so viel wissen wie möglich und dass einem dann so eine Zahl mal falsch rausrutscht oder so. Also es könnte mir genau so passieren. Deswegen, ich freue mich und ich habe ihn gerne im Arm, den Pokal, aber es tut mir trotzdem ein kleines bisschen mit weh.
Ich weiß das sehr zu schätzen.
Ich auch. Auch.
Lisa, herzlichen Glückwunsch. Dir auch, Eva. Alex, danke. Vielen Dank.
Ich danke
es
euch.
Es war total super, wie viel ihr uns noch mitgegeben habt und beigebracht habt zu Alien. Also für mich ist es so, ich werde mir die nochmal anschauen. Da habe ich ein bisschen was verpasst, habe ich das Gefühl.
Also ich bin ja auch oft am Ende unserer Folgen und Battles so motiviert, dann so voll reinzusteigen. Heute sage ich vorsichtig, ich gucke mir jetzt vielleicht mal so ein paar YouTube-Sachen an, ob ich mir das zutraue und mute. Aber insbesondere dieser ganze Fortpflanzungsprozess, den will ich schon gerne mal visualisieren.
Na toll.
Also ich gucke mir quasi den Porn-Teil von Alien vielleicht nochmal an.
Schön, ich bin gespannt, was du dann das nächste Mal davon erzählen wirst, eventuell oder auch nicht.
Und natürlich ganz herzlichen Dank jetzt einmal an unsere Nerds heute. Lisa und Alex, wie geht's euch denn jetzt mit dem Ergebnis?
Also, ganz gut, muss ich sagen. Aber ich fand es vor allem auch richtig schön mit euch im Studio und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es krass, wie viel ihr euch in der kurzen Zeit gemerkt habt. Es freut mich eigentlich noch mehr als dieser Pokal.
Ja, ich hatte natürlich auch sehr viel Spaß. Tut mir leid, dass wir jetzt am Ende doch verloren haben. War auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein.
Überhaupt nicht schlimm, weil wir haben ja was viel Besseres gewonnen. Nämlich neues Wissen sozusagen.
Genau.
Also dann nochmal vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Ja, ich sage auch Tschüss an der Stelle. Und ich habe heute gelernt, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was in Prometheus passiert ist. Aber ich fand den gut.
Hui Eva, also erst Star Trek, jetzt Alien. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit unseren ganzen Reisen durchs Weltall, aber diese Schwerelosigkeit kann einem schon ganz schön zu schaffen machen.
Ja, Ralf, dann lass uns doch vielleicht mal wieder mit der guten alten Bahn fahren.
Ja, gerne, total. Mit Verspätung oder ohne?
Na, auf jeden Fall treffen wir uns auf einem ganz besonderen Gleis.
Und weißt du, ob die wahrscheinlich auch da leckere vegetarische Currywurst im Speisewagen haben?
Nee, viel besser. Ich hoffe, du bist bereit für merkwürdige Geschmacksrichtungen. Oder falls du dich nicht traust, gibt's auch Schokofrische.
Ah, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Dann sehen wir uns im Hogwarts Express wieder. Nächste Woche bei Battle of the Nerds. Und wenn ihr die Zeit bis zu unserer nächsten Folge Battle of the Nerds mit einem anderen tollen Podcast überbrücken wollt, dann haben wir noch einen kleinen Tipp für euch.
Verbunden mit den herzlichsten Grüßen an Till Reiners und Moritz Neumeier. Die beiden Comedians machen einen... Ja, Laber-Podcast klingt eigentlich zu abfällig für das, was sie da jede Woche abfeuern. Sie sprechen über alles, was ihnen auf den Bühnen Deutschlands passiert und auch abseits davon, verbinden politisches Tagesgeschehen mit humorvollen Blicken in ihr Privatleben. Das möchten wir euch dringend empfehlen. Talk ohne Gast heißt das und gibt es natürlich in ARD Sounds und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
Hört rein, denn eins dürfen wir euch im Namen von Till und Moritz versprechen, es wird lustig. Es ist ein 360-Grad-Qualitäts-Podcast und nicht weniger könnt ihr von den beiden erwarten. Den Link, den findet ihr bei uns in den Shownotes.
Battle of the Nerds ist ein Podcast von Pool Artists im Auftrag von ARD Kultur. Moderation und Sparring Eva Schulz und Ralf Kaspers. Showmaster und Notar ich, Nils Bokelberg. Nerds Lisa Oppermann und Alexander Acker. Mit einem Gastauftritt von Norman Matt.
Oder auch David. Oder Walter. Es ist kompliziert. Nach dieser Folge bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob Eva und Ralf eine Xenomorph-Attacke abwehren könnten. Diese Wesen sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Aber es ist äußerst respektabel, wie sich Eva und Ralf geschlagen haben. Eventuell besteht ja doch noch Hoffnung für die Menschheit.
Idee: Maria Lorenz Bokelberg und Nils Bokelberg. Projektleitung Pool Artists: Felix Böhme und Max Finger. Produktion Pool Artists: Milica Tekeljeva, Yunis Rabe, Benjamin Meyer, Jona Rösch und Anastasia Pichtina. Ergänzende Produktion Jan Schulze, Niklas Stellhorn und Ellen Graband. Redaktion Pool Artists Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Christian Küker, Charlotte Steinbach, Julia Tautz, Jasmin Dahr und Greta Verlage. Fact-Checking Lara Keilbart und Christian Küker. Redaktion ARD Kultur Franziskus Wenner. Produktion ARD Kultur, Annemarie Haag. Head of Content ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producer Pool Artists, Maria Lorenz Bokelberg und Frieda Moreschütz.